Ärzte und Apotheken helfen mit beim Doping- und Arzneimittelmissbrauch, haben wir gerade gehört. Auch die Ideale spielen eine Rolle bei der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und nicht zu vergessen, der Sport selbst schützt ein System von Betrügerinnen und Betrügern auf unterschiedlichste Weise. Beispiel gefällig. Thomas Gistner von der Süddeutschen Zeitung hat ein aktuelles aus dem Tennissport Stuttgart, Tennisfrauenturnier. Herr Gistner, wie schafft es der internationale Tennisverband da, deutsche Dopingkontrolleure ihren Recherchen nach auszumanövrieren?
Ja, das Ganze begann im April 2017. Die Tennisfreunde erinnern sich vielleicht, Maria Sharapova war gerade wieder zurück in der Szene. Am Tag vor dem Turnierbeginn in Stuttgart war ihre 15-monatige Dopingsperre abgelaufen und damals hatte die deutsche nationale Anti-Doping-Agentur NADA den Hype um ihr Comeback sehr interessiert mitverfolgt. Und als die NADA dann in Erfahrung brachte, dass beim Comeback der Markenbotschafterin des Turniersponsors gar keine Kontrollen vorgesehen waren, meldete sich kurzfristig für eigene Tests in Stuttgart an. Aber diese Überraschungsmaßnahme, die hat der Tennisweltverband ITF strikt abgelehnt, mit Verweis auf die WADA-Bestimmungen. Und dort gibt es tatsächlich einen Anhang, den Annex J4, der verfügt, dass jede Institution, die neben den Tests des jeweiligen Verbandes eigene Kontrollen durchführen will, dieses Vorhaben spätestens 35 Tage vor Beginn des Wettbewerbs anmelden muss. Und als die NADA-Kontrolleure trotzdem kamen, wurden sie aufgrund dieser Regel abgewiesen. Hier liegt also eine völlig absurde Bestimmung vor, die den Verbänden gezielt verhindern hilft, dass es wirklich unabhängige Kontrollen von außerhalb der eigenen Verbandshoheit geben kann.
Aber dieses 35-Tage-Regelschlupfloch von 2017, das müsste inzwischen doch eigentlich gestopft worden sein.
Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Vor dem Stuttgarter Frauenturnier im Folgejahr 2018 hatte die NADA dann schon am 4. Januar ihre Testabsicht beim Tennisweltverband angemeldet, um diese 35-Tage-Hürde zu nehmen. Als es dann im April wieder soweit war und die NADA in den Finalrunden testen wollte, weil sie erfahren hatte, dass die ITF nur an den ersten Tagen einige Kontrollen gemacht hatte, falls überhaupt, da wies der Weltverband dieses Ansinnen erneut zurück, diesmal mit der bizarren Begründung, man habe ja schon zu Anfang getestet, da braucht es keine Tests mehr in den Endrunden, wohlgemerkt am Ende ging es um 124.000 Euro Siegprämie, aber die NADA wollte trotzdem rein, also blieb ihr nur noch übrig, sich mit dem baden-württembergischen Landeskriminalamt abzusprechen, dass ihre Kontrolleure nicht festgenommen werden, falls das Stuttgarter Turnier Gebrauch von seinem Hausrecht machen würde. Es wurde damals beschlossen, nur dann reinzugehen, wenn auch Deutsche im Turnier sind. Das war am Ende nicht der Fall, also blieb der große Eklat aus. Und auch 2019 fand die NADA keine Einigung mit der ITF.
Das ist ja nahezu absurd. Wie reagiert die nationale Anti-Doping-Agentur, die NADA, die damit ja offenbar ja, trotz aller Legitimation entmachtet wird?
So ist es. Und die NADA ist ehrlich gesagt ratlos angesichts dieses Problems, das seit 3 Jahren ungelöst ist. Da hat sie vermeintlich alle Instrumente zur Hand, Gesetze und Polizeimitwirkung und dann kommt sie doch nicht durch, auf deutschem Terrain wohlgemerkt, weil der Sport weiter viel zu viele Sonderrechte hat. Er kann sich also bis heute trickreich die wirklich unabhängigen Kontrolleure vom Leib halten. Im Fall der 35-Tage-Regel sieht das so aus, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, die eigentlich Teil des Problems auch ist, weil sie von Sportfunktionären durchsetzt ist, den Passus in den Jahren 2018, 2019 leicht verändert hat. Diese Veränderungen verschlimmern die Situation aber nur noch, denn jetzt sind es die unabhängigen Kontrolleure, die vorm Test die Hosen runterlassen müssen. Die NADA dürfte zwar innerhalb des 35-Tage-Fensters jetzt auch kurzfristig tätig werden, müsste aber erst beim betreffenden Fachverband anmelden, welche konkreten Verdachtsmomente sie für ihre Kontrollen hat. Damit wird das Prinzip von unberechenbaren Zielkontrollen noch viel weiter aufgeweicht, denn es sind ja gerade Verbände und viele Top-Funktionäre, die mehr an der Vertuschung von Affären interessiert sind, als an der Vermeidung von Betrug. Dazu passt, dass auch Staatsanwaltschaften nie Doping-Hinweise von Sportverbänden bekommen, immer nur von Doping-Fahndern. Und deshalb sind Funktionäre eigentlich die Letzten, in deren Hände unabhängige Fahnder ihre Verdachtsprofile legen dürfen. Also der Anti-Doping-Kampf des Sports wird immer mehr zum Kampf gegen die Anti-Doping-Kontrolleure.
Gestatten Sie mir da noch eine Nachfrage, Thomas Gistner. Wenn man das hört, was vorhin Perikles Simon bei uns in der Sendung gefordert hat, nämlich die Dopingkontrollen im Leistungssport im Grunde abzuschaffen, zu vernachlässigen und stattdessen in den Breiten- und Freizeitsport zu gehen und auf mehr Prävention zu setzen. Wenn man das zusammennimmt mit dem, was Sie gerade gesagt haben, muss man sagen, dass erstmal hierzulande der Anti-Doping-Kampf ja nicht nur am Boden liegt, sondern gescheitert ist?
Er ist gescheitert, er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen, weil es nie ein ernsthaftes Bemühen gegeben hat und schon gar keinen sportpolitischen Willen, Doping wirklich zu bekämpfen. Also die olympische Grundregel lautet schneller, höher, weiter. Und wie soll das bitte schön gehen über all die Jahre? Im 100-Meter-Lauf sind wir mittlerweile bei 9,5 Sekunden. Wie soll das gehen ohne diese Mittelchen? Also es geht um die Verhinderung von Affären, aber nicht um die Verhinderung des Betrugs an sich. Und die Überlegung, es vielleicht im Spitzensport ganz bleiben zu lassen, hat natürlich durchaus einen gewissen Charme. Wenn man das Publikum weiß, dass nicht mehr getestet wird, dann verkommt das Ganze vielleicht wirklich bald zur Freakshow.
Thomas Kistner war das von der Süddeutschen Zeitung mit